Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für das herzliche Willkommen. Ja, fühlt sich wirklich ein bisschen wie Heimspiel an. Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal hier gewesen bin. Es dürften tatsächlich schon über 15 Jahre sein. Wir sind damals als Familie, da war ich Anfang 20, hier in die Gemeinde gekommen. Und ich muss sagen, das war für uns ein absoluter Gamechanger. Haben damals den Heiligen Geist erlebt, wurde erfüllt vom Heiligen Geist, habe meine Berufung empfangen. Und das war eine sehr, sehr prägende, wichtige Zeit. Pastor Paul Liedtke, Paul, ich habe dich heute Morgen schon gesehen, war für mich da eine ganz, ganz wichtige, prägende Person, auch die mir geholfen hat, so die ersten Schritte auch in meine Berufung, in den Dienst hineinzugehen. Und ja, viele Freunde auch gefunden in dieser Zeit, von daher großartig hier zu sein. Jetzt geht es aber nicht um mich, sondern um dich, Stefan. Du wirst heute ganz offiziell zum Pastor ordiniert. Und diese Handlung bedeutet nicht, das Ziel oder das Ende ist erreicht, sondern es ist eine Bestätigung oder die Bestätigung eines Weges, eines Berufungsweges, der schon viel früher angefangen hat und der auch noch weitergeht. Es ist eine Segnung, Einsetzung für den Dienst des Pastors durch die Gemeinde und durch den Bund, den BFP, und von deiner Seite aus ein Versprechen, ein Gelöbnis, eine Verpflichtung dieser Berufung mit Gottes Hilfe, so gut du kannst, zu folgen und auch treu zu bleiben. Du hast mir im Vorfeld von deinem bisherigen Weg erzählt, wie du für dich da so ganz selbstverständlich auch reingewachsen bist, es schon immer geliebt hast, in Gemeinde zu sein, im Haus Gottes dich zu engagieren, einzubringen, zu dienen im Worship. Stefan sagte schon, normalerweise ist hier dein Platz, dich einzubringen, mit Menschen unterwegs zu sein, dich in andere Menschen zu investieren. Warst im Jugendleitungsteam, hast dann irgendwann die Leitung der Jugend auch übernommen, immer mehr Verantwortung auch übernommen, auch in der Gesamtgemeinde. Und du hattest und hast großartige Begleiter. Zum einen deine Pastoren, Pastor Nico, Pastor Joshua, und natürlich deine Familie, die dich geprägt, unterstützt, die für dich gebetet hat, die dich immer wieder ermutigt, angefeuert haben. Freunde, deine wunderbare Frau Sari, so wichtig. Freunde, Menschen, die für dich vielleicht auch Vorbilder gewesen sind, auch in unserem Bund vielleicht Menschen, die ihre Berufung auf eine Art und Weise leben, wo du sagst, wow, das inspiriert mich, auch ich möchte mein Leben dafür hingeben, Gott zu dienen und für die Gemeinde da zu sein. Und das ist so wichtig. Berufung entwickelt sich, die Begabung einzusetzen. Und du hast mir dann erzählt, du warst ein Jahr in Sydney am Hillsong College, worum ich dich ehrlich gesagt ein bisschen beneide, weil ich da auch gerne mal gewesen wäre. Und Alex sagte gerade noch so, nach diesem Jahr hast du noch mal so richtig Feuer gefangen und hast deinen Job vorher aufgegeben. Ich nehme an, dass es dir nicht so schwer gefallen ist, weil wenn man weiß, dass man berufen ist, und das ist das Allerwichtigste, das zu wissen im Herzen, ich bin von Gott berufen. Gott beruft, Gott bestätigt, Gott führt und er leitet. Und du hast dann in den letzten Jahren deine theologische Ausbildung im BFP, am Theologischen Seminar Erzhausen, absolviert. Auch dein zweijähriges Vikariat hier in der FCG, großartige Gemeinde. Und damit sind formell alle Voraussetzungen zur Ordination erfüllt. Jetzt wissen wir aber, es geht natürlich um viel mehr, oder? Es ist nicht einfach nur formell, sondern es ist spirituell. Spirituell kommt aus dem lateinischen Spiritus und das heißt Geist oder Hauch. Das heißt, es ist etwas Geistliches. Wir glauben an geistliche, geistgewirkte Berufung und Befähigung, so wichtig. Wen Gott beruft, den befähigt er durch seinen Geist. Wir ordinieren zum Dienst eines Pastors, eines Hirten, eines Leiters, und in welcher Haltung Dienst geschehen sollte, darüber möchte ich mit uns allen heute Morgen mal nachdenken. Und Jesus hat ein wunderbares Gleichnis dazu erzählt. Jesus hat ja immer wieder ungefähr 40 Gleichnisse, finden wir im Neuen Testament. Jesus erzählte solche Gleichnisse, Beispiele, Geschichten, um etwas zu veranschaulichen. Das waren oft ganz alltägliche Dinge, waren Dinge, die die Menschen damals irgendwo kannten, die sie nachvollziehen konnten. Und Jesus hat so Beispiele gebracht, weil er meistens einen Punkt deutlich machen wollte. Wir rätseln manchmal, was könnte Jesus damit und damit gemeint haben. Nein, bei den Gleichnissen ging es Jesus darum, wirklich einen Punkt so deutlich zu machen, dass er ganz klar war und dass er die Herzen berührt und getroffen hat. Und manchmal hat Jesus selber ausgelegt und erklärt, was dieses Gleichnis bedeutet. Manchmal hat er die Leute zurückgelassen, dass sie erstmal drüber nachdenken mussten. Oder er hat es dann nur den Jüngern erklärt. Die Jünger haben gefragt, Jesus, was meinst du eigentlich damit? Manchmal hat Jesus auch nur ganz bestimmte Gruppen mit einem Gleichnis angesprochen. Also Gleichnisse waren immer sehr, sehr spannend. Und manchmal haben die Geschichten auch eine ganz krasse Wendung genommen und die Leute waren geschockt, so, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und so ein Gleichnis wollen wir uns heute Morgen mal anschauen. Es ist ein Gleichnis, das Jesus ganz direkt an die Jünger richtet. Also nicht an die Pharisäer oder die Massen, sondern Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu Menschen, die ihm nachfolgen. Und das tun ja viele von uns hier auch. Von daher richtet Jesus dieses Gleichnis auch an uns. Und er will damit etwas Grundsätzliches, etwas Entscheidendes über die Identität und Eigenschaft eines Jüngers vermitteln, nämlich ein Jünger ist ein Diener. Jeder Jünger ist ein Diener. Und wir finden dieses Gleichnis in Lukas 17 und wir lesen so Vers für Vers. Wir gehen versweise durch. Lukas 17 ab Vers 7. Und vielleicht noch als Vorbemerkung, die Geschichten und Gleichnisse, die Jesus bringt, waren aus der Lebenswelt der Menschen von vor 2000 Jahren. So, wir haben oft die Herausforderung, wir lesen, wir hören das mit den Ohren des 21. Jahrhunderts. Und manches ist uns nicht mehr so geläufig, aber wenn wir uns reinversetzen und irgendwo auch diese Brücke schlagen können, okay, was hat es eigentlich, was bedeutet es, was will Jesus damit sagen, dann verstehen wir, worum es geht. Also Jesus fängt an in Vers 7. Angenommen, stellt euch einmal vor, einer von euch hat einen Knecht, einen Diener, einen Sklaven. Das ist schon mal was, wo wir ein bisschen Vorstellungsvermögen brauchen, oder? Keiner von uns hat einen Knecht, einen Diener zu Hause. Ich meine, so eine Haushaltshilfe wäre manchmal ganz nett, oder? Sagt, angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm, und setz dich zu Tisch. Im Übrigen, Jesus fängt damit an, dass er den Jüngern drei Fragen stellt. Jetzt würden wir vielleicht denken, das klingt nicht ganz unwahrscheinlich, es wäre zumindest eine nette Geste, oder? Jetzt hat er sich den ganzen Tag da irgendwie auf dem Feld abgerackert, hat sich um die Tiere gekümmert, jetzt kommt er nach Hause nach einem langen Tag. Für die Jünger konnte es nur eine Antwort geben, es war völlig klar, nein. Das wird sicher nicht passieren. Es war von Jesus eher eine rhetorische Frage. Stattdessen wäre zu erwarten, was Jesus dann gleich weiter ausführt. Wir lesen Vers 8. Auch wieder als Frage formuliert. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir eine Schürze um und bediene mich? Wenn ich dann mit Essen und Trinken fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Und die Jünger wussten, ja, Jesus, genau so wird es sein. So, der Diener kommt nach Hause und dann wird er erst das Essen für seinen Herrn fertig machen. Und wenn der mit Essen fertig ist, ja, dann darf er sich auch zu Tisch setzen. Das war für die Jünger völlig klar, nichts. Das war, wie man es erwarten konnte. Und der Diener kommt ja auch nicht zu kurz, er wird ja auch versorgt. Aber als erstes kümmert er sich um das, was sein Herr möchte.
Und jetzt kommt eine ganz spannende Frage, die dritte Frage, die Jesus stellt in Vers 9. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war. Jesus sagt, nachdem der Diener all das getan hat, wird der Herr sich bei ihm bedanken. Frage an uns. Wäre doch nett, oder? Ich meine, wir hören das so und denken, naja, wenn wir in einem Restaurant sitzen am Tisch und wir werden nett und freundlich bedient und wenn wir dann mit Essen und Trinken fertig sind und haben einen guten Abend gehabt, dann gebietet es ja allein schon der Anstand und die Höflichkeit, dass wir uns bedanken, oder? Dass wir ein großzügiges Trinkgeld geben. Also so lese ich das, zu sagen, naja, man kann doch zumindest sich bedanken. Aber wisst ihr, auch diese Frage war aus damaliger Sicht mit einem ganz klaren Nein zu beantworten. Nein! Und was uns heute eher irritiert, weil der Eindruck entsteht, dass es hier um einen sehr undankbaren und unhöflichen Herrn geht, oder? Weiß das nicht mal zu schätzen, bedankt sich nicht mal hinterher. Ich bin ehrlich, so lese ich das. Ich habe dieses Gleichnis ganz lange immer so gelesen, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist aber kein freundlicher oder netter Herr. Aber der Herr verhält sich hier völlig normal. Der Diener erfüllt einfach nur seine alltägliche Pflicht. Es war zu selbstverständlich. Es durfte so erwartet werden und deshalb erforderte es auch keinen besonderen Dank, kein besonderes Lob. Es war das Normale, es war selbstverständlich. Jesus war sicher nicht gegen Dankbarkeit und auch nicht gegen Wertschätzung, oder? Das ist sein Herz. Jesus war der Menschen total gewertschätzt hat, der sich Menschen gewidmet hat, der ja selbst Menschen gedient hat. Aber in dem Kontext war es einfach nicht üblich. Darum geht es nicht in dem Gleichnis. Ich verrate euch, ich habe dieses Gleichnis oft so gelesen und verstanden, dass es hier um einen schlechten, undankbaren Herrn geht und einen bemitleidenswerten, ungerecht behandelten Diener, oder? So, das ist so meine Empfinden, meine Sympathie. Der schlechte, böse Herr und der arme Diener, der rackert sich ab und macht alles, was ihm aufgetragen ist und hinterher wird nicht mal Danke gesagt. Irgendjemand hier, der das auch irgendwie so empfindet. Gut, dann bin ich ja nicht alleine. Aber ich möchte euch sagen, es ist nicht das Gleichnis des undankbaren, ungerechten Herrn, nicht das Gleichnis des schlecht behandelten, bemitleidenswerten Dienern, sondern es ist das Gleichnis von einem normalen, guten Herrn und einem ganz normalen, guten Diener. Das ist das Gleichnis, das Jesus hier erzählt. Und dementsprechend beschreibt Jesus hier was völlig Natürliches. All das, was Jesus hier beschreibt, ist, was man erwarten konnte. Alles andere würde nicht der Normalität entsprechen. Es geht darum, wie sich die Beziehung und das Verhältnis zwischen einem Herrn und einem Diener ganz selbstverständlich und ganz normal ausdrückt. Was die Haltung und die Einstellung eines guten Dieners ist, der ganz selbstverständlich einfach nur seine Pflicht erfüllt. Bis jetzt wird das Gleichnis bei den Jüngern dementsprechend keine große Betroffenheit oder Verwunderung oder irgendwelche Sympathiebekundungen ausgelöst haben, bis Jesus dieses Gleichnis auf sie überträgt. Jetzt wird's spannend, weil Jesus dann in Vers 10 sagt, wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. In älteren Übersetzungen heißt es, wir sind unnütze Knechte. Autsch. So, das hört sich in unserer Zeit heute nicht gut an, oder? Ich bin nur ein Diener, weiter nichts. Ich bin ein unnützer Knecht. Keiner von uns möchte unnütz sein. Ich glaube auch nicht, dass Jesus damit zum Ausdruck bringen möchte, dass wir für ihn nutzlos sind. Aber das soll unsere Haltung sein. Wir haben nichts getan, außer unsere Pflicht. Stell dir mal vor, lieber Ehemann, wenn du alles getan hast, was dir deine Frau aufgetragen hat, oder? Wenn du all das getan hast, was deine Frau dir aufgetragen hat, und dann kommst du nach Hause, stehst zu ihr und sagst, Schatz, nichts zu danken. Selbstverständlich, ich habe nur getan, was meine Pflicht ist. Nichts, was der Rede wert ist. Das fühlt sich gut an, oder? So ist das doch bei euch, oder nicht? Zu Hause. Nee? Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener. Weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Was will Jesus deutlich machen? Er möchte sagen, wenn wir als seine Jünger getan, erfüllt haben, wozu er als unser Herr uns beauftragt hat, dann sollen auch wir uns durch diese Einstellung und Haltung eines guten und demütigen Dieners auszeichnen, der alles, was er für seinen Herrn bereits getan hat, einfach nur als seine geringe und normale, selbstverständliche Pflicht betrachtet. Es ist selbstverständlich. Das ist was, wozu ich da bin. Jesus hat uns doch gezeigt und vorgelebt, dass Jünger sein Diener sein bedeutet, oder? Jesus selber sagt, er ist nicht gekommen, um zu herrschen oder sich dienen zu lassen, sondern Jesus war ein Diener. Und wenn wir ihm nachfolgen als seine Jünger, dann ist das, was uns zutiefst ausmacht, unsere Herzenshaltung, die eines Dieners. Jünger sind Diener. Ein Pastor, ein Leiter sein, bedeutet zutiefst Diener sein. Ein Pastor ist nie ein Herrscher, sondern ein Pastor ist immer ein Diener. Er hat immer ein dienendes Herz. Das ist diese innere Haltung, das Wesen eines Jüngers. Und wir sind immer zuallererst Jünger. Das Wesen eines Jüngers ist das Wesen eines Dieners. Er tut, was sein Herr sagt. Ein Diener unseres Herrn Jesus Christus zu sein, bedeutet zu sagen, ist für mich selbstverständlich, es ist für mich das Normalste der Welt, dass ich tue, was mein Herr sagt. Dass sein Wille wichtiger ist als das, was ich will. Jesus ist der Herr und nicht wir. Deshalb kann und darf es uns auch niemals darum gehen, dass wir uns durch unseren Dienst, durch das, was wir tun, selbst verwirklichen oder dass wir uns darauf etwas einbilden, dass wir stolz darauf sind, dass wir uns abhängig machen vom Lob anderer, von der Bestätigung anderer. Gott dienen ist einfach nur unsere heilige Pflicht. Er darf es von uns ganz selbstverständlich erwarten. Er ist uns dafür auch nichts schuldig, weder Dank noch Lob oder Lohn. Im Übrigen belohnt er ja. Aber Gott ist uns nichts schuldig. Wir können in dem Sinne auch nichts für ihn leisten. Es widerspricht jeder Verdienstfrömmigkeit, jeder Haltung, dass wenn ich dieses tue oder wenn ich jenes halte, ich dieses oder jenes von ihm erwarten darf. Dass er sich mir dann gnädig erweist, dass er mich dann segnet. Ein Diener fängt auch nicht an zu rechnen. Oder zu messen, wie viel habe ich eigentlich schon gemacht? Was habe ich nicht schon alles gemacht heute? Wann reicht's? Wann habe ich genug gemacht? Was habe ich überhaupt davon? Was kriege ich dafür? Die Sorge, ich komme zu kurz dabei. Sind das nicht manchmal die Gedanken, die wir haben? Das ist nicht gut für meine Work-Life-Balance. Nein, selbst wenn wir alles getan haben, nach all dem, was wir schon getan haben, haben wir einfach nur getan, was nötig war und wozu wir verpflichtet sind. Wir können Gott auch nichts schenken oder irgendetwas von ihm fordern. Paulus beschreibt das mal großartig in Römer 11, Vers 35 bis 36. Da sagt er: Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? In einer anderen Übersetzung heißt es: Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, so dass er etwas dafür fordern könnte? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Für ihn ist alles da, ihm gehört alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Gott braucht absolut nichts von uns. Er hat es nicht nötig. Er braucht uns nicht. Aber wisst ihr, das Geniale ist trotzdem, dass er uns liebt, dass er uns einlädt, ihm zu dienen, dass er uns gebraucht, oder? Dass wir ihm nahe sein dürfen. Die Wahrheit ist, dass wir ihn brauchen. Dass wir ihm gehören, dass wir geschaffen sind. Dafür sind wir da, ihn zu loben, ihn zu ehren, ihm mit unserem ganzen Leben zur Verfügung zu stehen und zu sagen: Herr, hier bin ich. Ich bin dein Diener, deine Dienerin. Dafür sind wir geschaffen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das macht doch demütig, oder? Dann hat doch keiner von uns Grund, sich auf irgendetwas einzubilden. Und ganz ehrlich, wir dürfen uns absolut glücklich schätzen. Es ist ein Vorrecht und ein Privileg, zu seinem Haus zu gehören, in seinem Haus zu sein, in seinem Haus zu dienen und etwas in seinem Reich bewirken zu dürfen, oder? Es ist ein absolutes Vorrecht, ein Privileg. Ich glaube, Stefan, das ist das, was du spürst und empfindest, wenn du merkst, du bist im Haus Gottes und du darfst dienen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Und mal ehrlich, er ist ja kein schlechter oder böser Herr, oder? Haben wir einen schlechten Herrn? Nein, wir haben einen guten Herrn, einen Herrn, der voller Gnade ist, voller Liebe für uns. Wir haben doch keinen schlechten Herrn. Wir haben den besten Herrn, den man sich nur vorstellen kann. Einen vollkommen gütigen, gnädigen Herrn, der seine Diener liebt, der ihnen viel anvertraut und der uns mit Christus alles geschenkt hat. Wenn jemand unser Bestes verdient, dann doch er. Vielleicht hast du auch schon deine Erfahrung gemacht mit deinem Boss, mit deinem Chef auf der Arbeit. Auch in Gemeinden gibt es manchmal schlechte Leiter, aber wir haben immer einen guten Herrn, oder? Wir haben immer einen guten Herrn. Er ist kein schlechter, kein böser, sondern ist der beste Herr, den wir uns vorstellen können. Und deswegen ist es doch ein Privileg und Vorrecht, wenn wir diesem Herrn, diesem großartigen, guten Herrn dienen dürfen. Wenn wir einen so unvergleichlich mächtigen und gleichzeitig liebenden Herrn haben, dann sollte es uns doch nicht schwerfallen, ihm mit Freude und in großer Freiheit zu dienen. Dann ist es nicht länger ein Müssen, sondern ist es ein Dürfen. Dann ist es nicht länger ein Müssen, sondern ein Dürfen und ein Wollen. Dann ist es ein Vorrecht und eine Freiheit und eine Selbstverständlichkeit. Und mit diesem Gleichnis bestätigt Jesus, alles andere wäre nicht normal. Alles andere wäre nicht normal. So sollte es ganz natürlich und selbstverständlich sein. Und vielleicht hörst du dieses Gleichnis jetzt mit anderen Ohren und ich hoffe, dass es dein Herz berührt. Wisst ihr, Diener, Dienerin Gottes zu sein, ist ein Ehrentitel für Kinder Gottes. Das ist kein Downgrade. Das ist ein Ehrentitel. Und ich liebe Paulus, diesen mächtigen Apostel, der so viel für Jesus bewegt hat, oder? Und wie stellt Paulus sich selber vor, wenn er seine Briefe beginnt? Er sagt, Paulus, ein Diener, ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi. Und das war nichts, wofür er sich geschämt hat, sondern das war für ihn, ich bin Paulus und das, was mich zutiefst ausmacht, was mein Selbstverständnis ist, was mein ganzes Leben prägt, was meine Herzenshaltung ist, ist, dass ich ein Diener, ein Knecht, ein Sklave meines Herrn Jesus Christus bin. Und dafür schäme ich mich nicht, sondern da bin ich stolz drauf, dass ich diesem Herrn dienen darf. Amen. Und ich möchte schließen damit, dass ich euch nochmal ein Gefühl von dem gebe, was es bedeutet, Diener, Dienerin Gottes zu sein. Wenn wir in das letzte Buch der Bibel schauen, das Buch der Offenbarung, ist interessant, was dort über die Diener Gottes, die Diener des Herrn gesagt wird. In Offenbarung 1, Vers 1, dem ersten Vers des letzten Buches der Bibel, heißt es: In diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Vielleicht denkst du, oh, was die Zukunft so alles bringt und was gerade in der Welt passiert und wie das Chaos und das Böse ausbricht. Wie wird das alles werden? Was bringt die Zukunft? Wir wissen doch Bescheid, oder? Enthüllt Jesus Christus die Zukunft und Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was nach Gottes Willen schon bald geschehen muss. Wow. Jesus hatte den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was alles geschehen wird. Sie ins Vertrauen zu ziehen, ihnen zu sagen, was der Wille Gottes ist. Ist das nicht großartig? Oder? Da bin ich doch gerne ein Diener. In Offenbarung 19 bekommen wir so einen Einblick in diesen Siegesjubel, wenn Jesus als der Herr offenbart wird, wenn er triumphiert. Diesen himmlischen Lobpreis, diesen Siegesjubel. Und dann heißt es in Offenbarung 19, Vers 5, und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach, lobt unseren Gott, ihr alle, Kleine und Große, die ihr seine Diener seid. Und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Lobt unseren Gott. Und im letzten Kapitel der Bibel in Offenbarung 22, Vers 3 heißt es dann, nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Wow. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein. Und seine Diener werden ihn anbeten. Seine Diener werden ihn anbeten. Irgendjemand hier, der sich darauf freut, der sich danach sehnt, diesen Augenblick. Der Thron Gottes in unserer Mitte. Und wer wird dort versammelt sein und ihn anbeten? Seine Diener. Es ist großartig, Diener des Herrn zu sein. Und mein Gebet ist, dass wir heute nach diesem Gottesdienst hier rausgehen und dass wir sagen, ich will und ich darf ein Diener meines Herrn sein. Unser Herz, unser Gebet sollte sein, Herr, ich stehe dir zu Diensten, ich bin bereit zu tun, was du sagst. Schenk mir das Herz eines wahren Dieners, dass ich bereitwillig deinem Wort folge, dass ich gerne deinen Auftrag erfülle, dass ich demütig deine Berufung annehme und dass ich deinem Haus mit allem, was ich bin und habe, diene und dass ich dein Haus ehre. Amen. Das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, Stefan, das wünsche ich dir, Sari, euch als Ehepaar. Lasst uns gemeinsam unserem Herrn mit großer Freiheit, mit Freude und Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Stolz, mit Eifer dienen, oder? Es gibt so viel zu tun. Die Welt braucht Diener und Dienerinnen Gottes. Menschen, die sagen, oh, ich lieb's. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als Gott zu dienen mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Herr, hier bin ich. Ich bin nichts weiter als ein Diener. Ich tue nur, was meine heilige Pflicht ist. Und es ist eine großartige, heilige Pflicht.